Aber die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer zu später Stunde. Also spät ist es noch gar nicht. 20.30 Uhr am Dienstagabend. Natürlich Zeit für das heutige Daily. Der Rückblick auf die ersten beiden Halbfinalspiele. Über die Duelle zwischen Berlin und Ingolstadt und zwischen Mannheim und Wolfsburg wollen wir sprechen. Und ich habe mir einen dazugehört, geholt, der ja auf Twitter schon mal gerne mal kommentiert hat, wenn wir den Roundtable veröffentlicht haben, der ja ein bisschen Ingolstädter Vergangenheit hat und der vor allen Dingen seinen Twitter-Handle ziemlich scharf schießt. Mal schauen, wie scharf er jetzt hier schießt. Der Banditendog, @Banditendog auf Twitter, Martin Wimmösterer. Servus, Martin.
Habe die Ehre. Danke für die Einladung, Fitz.
Sehr gerne und ja, danke, dass du dabei bist, dir die Zeit genommen hast. Bin mir sicher, du hast natürlich die Halbfinalspiele jetzt ja genau verfolgt. Vom Ergebnis her, ja, Ingolstadt gewinnt in Berlin, Mannheim gewinnt zu Hause gegen Wolfsburg. Vom Ergebnis her Ingolstadt-Berlin enger, 4-3. Mannheim gewinnt 4-1 gegen Wolfsburg, aber werden wir, glaube ich, später auch noch drauf kommen. So klar war das nicht von Mannheim gegen Wolfsburg. Ja, Ingolstadt, Martin, schon wieder 4 Tore. Ja, die haben gegen München im ersten Spiel 4 gemacht, im zweiten sogar 5 in der Verlängerung dann. Ja, der Siegtor von DeFazio jetzt wieder 4 Tore gegen die Eisbären Berlin und ja, weiter sehr, sehr gut unterwegs in den Playoffs. Noch kein Spiel verloren.
Ja, klingt sehr gut. Das hat er ziemlich viel mit dem Namen Aubry zum Tor und Doug Sheddens Umstellung, würde ich sagen. Also, falls du unglücklich verliebt sein solltest, hast jetzt Hoffnung zurückgewonnen, weil Doug Sheddens hat sich eigentlich auf Simpson Pieter als Traumpaar festgelegt. Hat scheinbar nicht ganz so gepasst, ist nicht so gelaufen. Dann hat er zu den Playoffs ein bisschen was umgestellt, Aubry zu Simpson, und es läuft wie geschmiert.
Wo die Aubry-Reihe vorher auch schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Da war es noch mit Kaffner und Palmo, aber Ingolstadt hat da aktuell auch tatsächlich den Luxus, dass man auch ja Top-Spieler mal draußen lassen kann oder hat sogar die Qualität, dass man Ausfall von Pieter, was ja passiert ist jetzt im Spiel gegen Berlin, dann auch verkraften kann, weil die Offensive da einfach ja richtig gut aufgestellt ist. Martin, ich würde mal sagen, der Tom Kanzok, der ja auch bei den Hockey-Buddies hier natürlich dabei ist, bei der NHL mit dabei ist, hat das Spiel natürlich auch verfolgt, vielleicht aus Berliner Sicht natürlich mehr. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns erstmal seine Einschätzung rein und ja, schauen wir da, was wir rausziehen können und was wir noch zu diskutieren haben. Deswegen sage ich Servus, Tom.
Servus, Fetzi. Ja, der ERC Ingolstadt gewinnt Spiel 1 gegen die Eisbären Berlin. Die Eisbären Berlin damit wieder 0-1 in Rückstand in ihrer Playoff-Serie. Um zu verstehen, wie der ERC Ingolstadt Spiel 1 in Berlin gewinnen konnte, muss man sich eigentlich nur zwei Sachen anschauen. Das eine ist die Tore von Louis-Marc Aubry, die alle irgendwie mehr oder weniger gleich entstanden sind. Louis-Marc Aubry einfach ein absoluter Topspieler vor dem Tor, den die Eisbären da irgendwie komplett vergessen haben, vor allem in eigener Unterzahl. Und das trifft dann auch mehr oder weniger den zweiten Punkt, denn die Special Teams der Eisbären Berlin funktionieren in diesen Playoffs bisher noch gar nicht. Das Unterzahl jetzt gegen Ingolstadt war grottenschlecht in Spiel 1 und das Powerplay funktioniert serienübergreifend überhaupt nicht. Eine von 18 Situationen konnten sie bisher erst nutzen und ja, das für das zweitbeste Powerplay der Hauptrunde. Ist einfach zu wenig und zu schlecht. Einige Umstellungen haben natürlich dazu beigetragen, dass es in der Serie gegen Iserlohn noch nicht funktioniert hat. Jetzt, da Leo Pöhler wieder zurück ist, überraschenderweise sehr verfrüht, nachdem es erst hieß, dass er den Rest der Saison ausfallen wird, hat er gegen Ingolstadt Spiel 1 gespielt. Sicherlich nicht bei 100%, aber dadurch, dass er wieder dabei ist, sind eigentlich wieder die beiden Top-Formationen der Eisbären im Powerplay zur Verfügung. Und ja, jetzt wird sich zeigen in Spiel 2, vielleicht auch dann in Spiel 3, ob die Eisbären dann jetzt wieder zu ihrem alten Flow finden, den sie in Überzahl ohne Frage hatten. Bei 5 gegen 5 war es relativ ausgeglichen. Hier und da waren die Eisbären ein bisschen ideenlos, aber Ingolstadt spielt auch eine starke Defensive. Offensiv ist es eigentlich relativ einfaches Hockey der Ingolstädter, was aber zum Erfolg führte. Bin gespannt, wie die Serie da weitergeht. Gebt zurück ans Bissl Hockey Headquarter. Bis dahin, Fetzi. Ciao.
Vielen Dank. Und natürlich, ihr wisst das, die kurzen Wechsel von den Jungs von Hauptstadt Eishockey nach jedem Spiel. Da gibt es ausführlichere Informationen zu den Eisbären Berlin. Martin, da war jetzt schon vieles dabei. Ich glaube, wir müssen natürlich bei 3 Toren und einem Assist mit Louis-Marc Aubry anfangen. Ich habe mir die Statistiken nach dem Spiel mal rausgesucht. 0,65 Punkte pro Spiel in der Hauptrunde und in den Playoffs 0,92 Punkte. Also in den Playoffs jetzt 35 Punkte in 38 Spielen. Das ist sensationell. Vor allem ist es halt schon krass, dass einer immer wieder zu diesem wichtigen Zeitpunkt sein Spiel so anheben kann.
Ja, ist immens. Also die Neuburger Rundschau nennen ihn heute Playoff-Monster. Ich glaube, das trifft definitiv zu auf Louis-Marc Aubry. Wobei man sagen muss, er hatte in Ingolstadt einen schwierigen Start. Er hatte Corona, dann hat er zweimal einen Puck ins Gesicht bekommen. Deswegen ist er immer wieder aus seinem Fluss gekommen und jetzt ist er halt mal wirklich da und liefert ab. Und er hat irgendwie gesagt, we need to get the juice coming oder so irgendwie gesagt. Und er liefert halt wirklich wie so ein Kellner ab und so kann es ruhig weitergehen.
Ich fand die Info, die er mal gegeben hat im Ben Dionys Podcast, dass er andauernd den Schläger wechselt, fand ich ganz interessant. Also irgendwie ein verrückter Typ. Ne? Also normalerweise hast du als Spieler, ich weiß von Jeremy Williams, dass der zwei verschiedene Flex hat, glaube ich, dann einmal für 5 gegen 5 und für Powerplay, vermute ich. Aber das ist schon das Einzige. Bei Aubry ist ja dann irgendwie der Tape-Job unterschiedlich und teilweise die Länge und der Flex. Also nicht wo er Flex, sondern auch wie hart jetzt der Flex ist und Grip oder nicht Grip. Und dann greift er halt irgendwo hin. Und ich glaube, jetzt hat er aktuell einen Schläger, den er wahrscheinlich so schnell nicht mehr hergibt. Also zumindest dieses Setup, das er hat.
Ja, das glaube ich ja. Also er ist alles, was ich so höre, ich kenne ihn persönlich nicht, aber alles, was ich so von meinen Kumpels aus Ingolstadt höre, sehr, sehr netter Typ. So ein bisschen eine Macke, wie du eben mit dem Schläger schon angedeutet hast, aber ist ja alles gut. Darren Olver war ein spezieller Kandidat, er war sehr herzlich und hat auch in Berlin Erfolg gehabt und dann auch in Ingolstadt. Also es sind zwei gute Griffe, die der Larry Mitchell aus Berlin getätigt hat und das könnte dann die Serie auch entscheiden.
Darren Olver ja mittlerweile in Schwenningen gelandet, aber natürlich in Ingolstadt dann auch wichtige Rolle gespielt. Ja, dieses Ingolstädter Spiel, einfach, das hat Tom gesagt und es ist natürlich einfach, aber die Berliner haben jetzt auch ja über 120 Minuten Zeit gehabt, sich das anzuschauen, wie das Ingolstadt macht gegen eine Top-Mannschaft. Und man kennt es eigentlich aus der ganzen Saison. Ja, die ziehen sich schon zurück, die schalten einfach gut um. Die haben dann aber auch im gegnerischen Drittel einfach Spieler wie natürlich Simpson, wie du angesprochen hast, auch Aubry dann vom Tor, technisch gute Spieler, ein Pieter natürlich Wohlgemut mittlerweile. Also einfach auch Jungs, die Verteidiger noch mit dazu, die Scheibe dann auch halten können. Also wirklich schon ja, eine sehr spezielle Spielweise, die haben.
Ja, definitiv. Also man sieht da, Larry Mitchell ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre beim ERC Ingolstadt. Man sieht dieses Jahr seine Handschrift komplett, was er zusammenstellen wollte. Liegt natürlich auch dran, dass sie Corona-bedingt sehr lange gewartet haben und er halt dann die freie Auswahl hatte an Spielern und hat halt da wirklich sein Team zusammengestellt, das zu seinen Vorstellungen passt. Eine konterstarke Mannschaft oder Umschaltspiel funktioniert da super. Die haben so ein Tempo drauf, da ziehen die Gegner öfter mal Strafen und das Powerplay ist halt auch tödlich. Das erwarte ich allerdings von Berlin, wie Tom eben super angesprochen hat, also absolut berechtigt, der Vorwurf, dass die Überzahl von Berlin da noch überhaupt nicht funktioniert. Und das wird sicher ein Schlüssel sein, um die Serie noch zu drehen.
Ja, immer wieder Wechsel auch da bei Berlin. Ja, Tom hat jetzt das überraschende Comeback von Leo Pföderl angesprochen. Da haben wir alle gedacht, Saison aus, dann ist er auf einmal da und spielt dieses zweite Halbfinale. Das bedeutet natürlich dann auch wieder eine Umstellung fürs Powerplay. Der wieder auf der Bumper-Position. Wer schießt dann von der rechten Seite? Ist es Foucault, der einen sehr guten One-Timer hat? Ist es Nöbels, der natürlich auch auf dieser Position spielen kann und will? Also immer wieder Anpassung. Das Powerplay war jetzt in den Playoffs noch überhaupt nicht gut. Und ja, also dieses eine Tor, da steht Aubry halt in Ingolstädter Überzahl komplett frei vor dem Tor. Klar, Berlin da ein weniger auf dem Eis, aber zumindest mal einer in der Nähe. Ja, das ist ein großer, schwerer Spieler. Das ist auch schwer, den wegzuschieben, aber du musst es zumindest probieren, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also das sah die Berliner Defensive definitiv nicht gut aus. Das wird sich dann, also mein Hot Take war ja, in diesem Jahr werden sie nicht Meister, im nächsten Jahr werden sie da besser mitspielen. Und das wird auch an den Veränderungen in der Defensive liegen. Ich will jetzt da nicht mehr erzählen, aber da wird es zwei wichtige Schlüsselspieler dazukommen.
Das ist ja jetzt auch wieder fies. Du machst da Andeutungen, weißt was und sagst dann nicht, was los ist. Aber die Berliner Defensive...
Ja, sonst kriege ich einen Anruf aus Berlin und darauf kann ich verzichten.
Okay, gut.
Bayern wollen so ein bisschen die Ruhe von Berlin haben, so ist es auch in dem Fall.
Erzähl es dann, wenn es offiziell ist. Mir fällt übrigens auf, erstens gefällt mir, dass du einen Puck in der Hand hast, um dann da irgendwie den immer zu kneten, wenn du über Eishockey sprichst. Und zweitens fällt mir auf, dass ich das immer so bei mir, wenn ich mit jemandem spreche im Podcast, mit dem ich sonst tiefstes Bayerisch spreche, dann bringe ich das auch nicht mehr weg, wenn ich, oder nicht mehr komplett weg. Ich glaube, den Leuten, die nicht aus Bayern kommen, denen fällt es dann auch immer sofort auf. Mir fällt es auch auf, wenn ich Interviews führe mit Spielern aus Bayern, dass ich da immer so einen leichten, zumindest einen bayerischen Touch dann habe, und dann kriege ich ihn nicht mehr weg.
Naja, die Berliner können sich nicht beschweren. Die haben einen Leo Pföderl, die hatten einen Florian Busch, also die verstehen uns schon.
Glaube ich auch.
Wir bemühen uns.
Die Serie natürlich lange nicht vorbei, ne? Es ist sowieso Best of Three, kann alles passieren. Ich weiß nicht, wie oft ich die Floskel jetzt verwendet habe, seit die Playoffs laufen, aber war trotzdem ein enges Spiel vom Ergebnis her und auch vom Spielverlauf. Berliner führten durch Orba mit 1-0, frühe Führung auch nach 1,56. Dann Aubry mit seinem ersten, Aubry mit seinem zweiten. Das erste war das Powerplay-Tor. Dann White mit dem Ausgleich, der spielte auch überragende Playoffs. Alice Aubry nochmal in Überzahl, also zwei Powerplay-Tore von Louis-Marc Aubry und dann auch Pföderl noch mit dem Anschlusstreffer und das war 4:11 im dritten Drittel, also da wäre auch noch gut Zeit gewesen, um das zu drehen. Was ist so deine Prognose jetzt ja für die Serie oder zumindest mal für Spiel 2 am Mittwochabend?
Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Es kommt darauf an, ob Pieter bei den Panthern spielen wird. Pieter ist so ein Schlüsselspieler, der halt dem ERC-Spiel dann noch so ein bisschen Power gibt, der ist halt so ein richtiger Power-Forward und dazu sehr stark am Bully-Punkt, das ist eine Schwäche des ERC und ohne den musst du erstmal dann die Scheibe dann erst erobern. Also da bin ich dann nicht ganz so sicher, er hat wohl eine Verletzung an der oberen Extremität, um mal nicht Oberkörperverletzung zu sagen. Ja, also ich bin da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Spielt er, dann kommen die Panther nach 2 weiter, spielt er nicht, dann kommen sie nach 3 weiter. Wo ich so ein bisschen auch das Problem sehe, ist die Belastung beim ERC. Die haben, die spielen eigentlich mit 4,5 Verteidigern mehr oder weniger. Die Top 4 Verteidiger haben alle über 22 Minuten Eiszeit jetzt gehabt. Das ist extrem. Kannst du vielleicht in diesen kurzen Playoffs machen, aber irgendwann wird es halt dann doch mal arg.
Wobei die Top 4 da tatsächlich auch das Wort Top auch verdient haben. Ne? Das ist auch so eine Geschichte bei Ingolstadt, dass die einfach richtig gut aufgestellt sind in der Verteidigung. Auch unterschiedliche Verteidigertypen haben. Fabio Wagner zum Beispiel nochmal, der einfach absolut verlässlich ist in der Defensive und dann so, ja, Bodie in beide Richtungen, Marshall, der halt einfach ja, die Scheibe gerne am Schläger hat und ja, dann auch für die Philosophie und für den Spielstil steht im gegnerischen Drittel. Und was mir noch aufgefallen ist, dieses Mal am extremsten, ich habe, glaube ich, kaum einen Goalie gesehen, der so aggressiv spielt wie Michael Garteig. Der ist ja teilweise draußen aus seinem Torraum, wenn er nach vorne fährt. Also Winkel verkürzen, schön und gut, aber da wirklich dann aus dem Blauen rausfahren. Man sagt ja immer, zu tief darf sich ein Torwart auch nicht zurückziehen. Oder das ist sogar ein Zeichen dafür, dass er kein Selbstvertrauen hat. Aber so viel Selbstvertrauen zu haben, kannst natürlich auch mal dann ja Pech haben und einer spielt einen Querpass und das Tor ist leer. Aber das war schon sehr, sehr auffällig, finde ich, jetzt in dem Spiel. Und das ist mir in der Saison so extrem noch nie aufgefallen bei Garteig.
Naja, doch schon. Also er hat schon.
Ja, mir ist es nicht aufgefallen.
Ja. Also ich finde schon, er hat so die Tendenz, sehr aggressiv zu spielen, wie Daniel Goldstein ja dann auch richtig angemerkt hat bei dir in Twitter, hatten das, glaube ich, auch die Münchner so ein bisschen ausgeschaut. Und vielleicht hat das jetzt auch dann Berlin gemerkt und spielen dann entsprechend. Also Schützen hätten die Berliner ja genug. Also Foucault, der noch so ein bisschen underperformed in den Playoffs, Pföderl ist wieder zurück, Knöbels, Matt White, das ist so wie so eine neunköpfige Hydra, die man da abschlagen muss, jedes Mal, und dann kommt die nächste Chance und wieder muss man die aufhalten, also da hat der Drachentöter diesmal so eine Herakles-Aufgabe.
Ja, allein deswegen wäre es natürlich schon irgendwie auch schön, wenn Ingolstadt noch länger drin wäre, dass man nochmal so ein Interview kriegt von Doug Shannon und was weiß ich, Godzilla und Dragon Slayer und was die schon alles waren. Ich weiß nicht, was noch die Steigerung ist dafür. Ja, muss auch ein Drachentöter sein, um die Adler rauszuwerfen. Denn natürlich haben die eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich finde trotzdem, dass sie bis jetzt in den Playoffs noch kein richtig überzeugendes Spiel gezeigt haben. Und trotzdem haben sie ja 3 von 4 gewonnen. 3 von 4, genau so ist es. Und das zeigt natürlich auch, welche Qualität sie haben. Gewinnen jetzt das erste Spiel gegen die Grizzlies Wolfsburg 4-1 in der Best-of-3-Serie. Muss man aber tatsächlich sagen, hätte auch komplett anders laufen können mit mehr Effizienz bei den Wolfsburgern, die eigentlich die Adler, ja, da hatten, wo sie sie haben wollen, auch so gespielt haben, wie sie spielen wollen, schnell umschalten, hatten diese Alleingänge, Fauser, Jomaker zum Beispiel, die, glaube ich, beide einen Pfosten getroffen haben. Es war sehr, 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 sehr eng. Und ja, so die Entscheidung oder das Ding, das dann auf die Mannheimer auf die Siegerstraße geführt hat, war dann erst Felix Schütz so hinten raus oder 13:57 im dritten Drittel, dann noch ein Empty Net Goal von Ben Smith. Also das war schon deutlich enger, als dieses 4-1 vermuten lässt.
Ja, gebe ich dir definitiv recht. Also es sah eher so aus, als würde Wolfsburg jetzt dann den nächsten Treffer machen. Die hatten da die guten Chancen, wie du eben angesprochen hast, auch gut rauskombiniert. Also das muss man dazu auch sagen. Die hatten zwar nicht viele Chancen, aber die sie hatten, waren gleich ja sehr, sehr krass. Also da hätte eigentlich schon das Tor fallen müssen. Und naja, dann gab es auch noch diese Situation kurz vor der zweiten Pause, in der Plachter eigentlich eine Strafe bekommen hätte müssen, meiner Meinung nach. Auch Pat Cortina sah das so und
wirklich? Das Lustige, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich hab das so gefeiert. Die Wolfsburger Fans, / Medien beschwerten sich, dass Pat Cortina eher zu still auf der Bank ist in München. Du weißt es auch, du hast ja früher für den Münchner Merkur viel gemacht, oder?
Ja, genau. Derzeit noch nicht, aber ich kenne ihn auch, er ist einfach zurückhaltenden, freundlichen, netten Mann, der in dem Fall nicht war.
Er ist einer der korrektesten Leute, die ich im Eishockey kenne. Ja, super genau. Freundlich.
Dazu noch, also ich hatte Wolfsburg am vorletzten Spieltag in Straubing und Pat Cortina im Interview. Und irgendwie kam er dann und hat schon irgendwie was gesagt und hat irgendwie sorry gesagt. Und ich habe es nicht, da war die Verbindung nicht so gut, da war irgendwie ein Wackler, deswegen habe ich es nicht verstanden. Stand im Trainingsanzug und haben das Interview gemacht. Und dann hat er am Schluss nochmal gesagt, und danke und Entschuldigung nochmal, dass ich mich verspätet habe. Ich wusste nicht Bescheid und deswegen bin ich auch im Trainingsanzug. Also ich weiß nicht, wie viele Trainer sich in der DEL dann entschuldigen, dass sie halt 3 Minuten zu spät kommen oder 5 Minuten später als ausgemacht. Aber einfach, also absolut... Absolut korrekter, freundlicher Typ, ja, würde ich schon sagen.
Ja, sicher. Also sicher einer der angenehmsten Trainer, die ich so kennengelernt habe, während meiner Zeit in Ingolstadt oder auch davor für die TZ oder danach jetzt für die Eishockey News. In Wolfsburg hat man ihm das unter der Saison so ein bisschen zum Vorwurf gemacht, dass er zu still ist. In München kennt man ihn aus dem Dolomitenvulkan und gestern hat es dann mal wieder richtig schön gebrodelt. vollkommen nachvollziehbar meiner Meinung nach, dass er sich da beschwert und aufregt. Eigentlich müsste es da Überzahl geben und das wäre für Wolfsburg natürlich ein großer Vorteil gewesen, da ein Tor zu erzielen und dann sieht die Welt ganz anders aus. Dann will ich erstmal die Mannheimer trotz aller Klasse nochmal sehen, wie sie das Spiel dann zurechtbiegen. Also ist eigentlich viel für Wolfsburg gelaufen, bis auf dann das Endergebnis, bis auf die Schlussminuten. Und naja, werden wir mal sehen, ob es jetzt dann im zweiten Spiel einen Ausgleich gibt. Ich glaube, Wolfsburg wird da so ein bisschen diesem Spiel nachtrauern.
Ja, vor allem, weil sie von der Spielweise her jetzt auch nicht die sind, die sagen, okay, jetzt in Spiel 2 kommen wir raus wie die Feuerwehr gegen Mannheim und also kann ich mir nicht vorstellen, wäre eine Überraschung, aber das ist ja nicht ihre Spielweise, sondern ihre Spielweise ist eigentlich, ja, macht ihr mal und wir bestrafen euch dann, wenn ihr nicht genug macht, so ungefähr. Übrigens zu der einen Szene, ich finde diese Situation in der Rundung und diese Shoves oder Checks oder was auch immer in die Bande, finde ich unglaublich schwer zu beurteilen, auch nach mehreren Zeitlupen. Zeig dir mal, ist es jetzt ein Bandencheck, ist es das nicht, muss der stabiler bleiben, hebt er vielleicht zu leicht ab, verkantet sich da ein Schlittschuh. Ich find's kompliziert, aber es hat halt ordentlich gescheppert und ja, da kann ich dann auch den Trainer verstehen, der dann wirklich auch keine Zeitlupe hat, sondern die Situation in der Rundung sieht und sieht, da wird dann der eigene Spieler reingecheckt in die Bande, dass er sich entsprechend aufregt und außerdem weiß auch Cortina und ich glaube, deswegen war es dann auch so extrem, dass er eben da auf der anderen Seite eben auch einen sehr ausgebufften Kollegen hat und deswegen ist es vielleicht einfach auch mal eine Möglichkeit, so ja zumindest dann ein bisschen den Schiedsrichter zu beeinflussen und vielleicht kommt dann der Call im dritten Drittel etwas leichter. Insofern, da kommen, finde ich, so mehrere Aspekte zu zusammen.
Ich glaube nicht, dass berechnend da war. Seine Spieler, wer war das? Der McCurry, glaube ich, und der Yannick Möser mussten ihn ja zurückhalten. Also der war tatsächlich sehr, sehr wütend. Und es erinnert mich so ein bisschen an dieses uralte GIF oder das uralte Video von Uli Hoeneß und Andy Brehme, die sich da am Rasen so bekriegen.
Hochroter Schädel natürlich, ich glaube in dem Fall sogar bei beiden.
Also ich glaube tatsächlich, dass es so eine Emotion war, klar. Du sagst, es ist schwer zu bewerten. Schukis, der Hauptschiedsrichter, ist direkt daneben gestanden, 2 Meter vielleicht entfernt. Trotzdem sage ich, für mich ist es eine gefährliche Zone, wenn du da jemand anschiebst. Aus dieser Distanz ist es für mich, da geht für mich der Gesundheitsschutz vor. Vor allem, weil man ja sah, dass er schon in dieser Vorwärtsbewegung war. Also da für mich eigentlich eine klare Strafe. Und naja, ist halt dumm gelaufen. Auch die 2 Pfostenschüsse, die du genannt hast. Noch dazu Dennis Endras in seinem 100. Frühling. Ich weiß, du bist kein Endras-Fan, aber der in den Playoffs kann der immer noch einen drauflegen. Der hat auch so die Finalserie zur 15 gegen Ingolstadt gewonnen. Also Dennis, du schuldest mir eine Goldmedaille. Kannst dafür meine Silbermedaille haben. Ja. Also der steigert sich immer noch mal, und Ben Smith ist so ein anderer, der halt jetzt die Verantwortung übernimmt, die man von ihm erwarten würde. Hat gestern 3 Punkte gemacht. In so einem engen Spiel ist das halt massiv wichtig.
Was soll heißen? Was meinst du mit, du weißt, dass ich kein Endras-Fan bin? Absolut überhaupt nicht. Also man muss halt einfach sagen, also seine beste Zeit vor jetzt eben diesen krassen Playoff-Runs hat er damals in Augsburg. Zwischenzeitlich haben dann teilweise auch die Statistiken waren einfach nicht so überragend. Auch in der Meistersaison von Mannheim waren die Statistiken nicht so gut, wobei ich da sagen muss, da ist er halt oft auch alleine gelassen worden. Und wenn du ein 2-auf-1-Konter hast, dann ist es schlechter, eine gute Safe-Percentage zusammen zu bekommen, als wenn du 5 Schüsse von der blauen Linie kriegst, das ist schon klar. Er hat halt jetzt einfach auch sehr eindrucksvoll nachgewiesen 2019 in den Playoffs und jetzt auch schon wieder, dass er eben dann zu diesem Zeitpunkt auch nochmal besser ist. Und ich war mir ziemlich sicher, dass Endras auch startet in den Playoffs, auch wenn Brückmann die besseren Statistiken hat. Und ich denke, das ist auch eine mentale Geschichte. Ne? Der hat das Ding schon gewonnen, eben als Starting Goalie. Der weiß, wie es geht, auch beim letzten Mal gar nicht so lange her, dass er die Meisterschaft gewonnen hat. Insofern war mir das klar, dass er spielt, und ja, über jeden Zweifel erhaben.
Ja, würde sehe ich genauso. Also er hat diese Routine, wie man Meister wird, und sowas zu lernen ist extrem schwer.
Ich finde, ich habe gesagt, Mannheim noch in keinem Spiel so richtig überzeugend. Das ist vielleicht dann aber auch eher eine Warnung an alle anderen, dass da noch deutlich mehr geht. Was ich richtig gut fand von Mannheim ist, wie sie die Schlussphase gespielt haben. Also da hast du dann gesehen, okay, das ist nicht nur eine klasse Mannschaft mit klasse Spielern, sondern die hat Pavel Groß einfach auch im Griff. Diese Situation, du spielst dann Powerplay hinten raus und lässt die Scheibe einfach laufen und ziehst das auseinander. Und ich habe das selten so gut gesehen. Gut, da kann dann zwischendrin auch wieder mal ein Schuss, wo ich mir denke, muss der jetzt unbedingt sein, aber vielleicht auch mal, um zu sagen, okay, wir könnten auch schießen. Also könnt ihr nicht drauf verlassen, dass wir nur außen rum spielen. Aber genau so wünscht man sich das doch, wenn man führt und hat Überzahl, genau so Scheibe außen rum. Und dann, klar, kannst du sagen, ja, die Wolfsburger hätten es aggressiver spielen müssen, aber dann kommen 2, 3 schnelle Pässe und dann ist einer frei vor dem Tor. Also das hat mir sehr gut gefallen und dann auch einfach cool zu Ende gespielt, Empty Net Goal gemacht. Einfach die letzten Minuten waren einfach, das war eine Spitzenmannschaft, das hat man da gesehen.
Genau, also es macht irgendwie so einen Eindruck, das Pferd springt so hoch, wie es muss. Auch nach dem 3-0 für Straubing zwischenzeitlich war ich mir noch nicht ganz so sicher, dass da die Messe gelesen ist. Also das im alten Rom hat man bei den Gladiatoren früher so Zweikämpfe veranstaltet. Der Murmio zum Beispiel hat gegen den und den Vorteil, und deswegen muss der von nach oben marschieren. Also der hat praktisch, muss einen Hang rauf marschieren, damit es wieder ausgeglichen ist. Und solche Perversitäten haben sich die römischen Kaiser da ausgedacht. Und es macht auch so einen Eindruck, also man müsste Mannheim da eigentlich so ein bisschen aufwärts spielen lassen, dass die noch ein größeres Hindernis haben. Also die marschieren und marschieren, auch wenn es nicht gut aussieht. Und das ist schon beeindruckend.
Da könnte man gut adaptieren fürs Eishockey. Jeder Rechtsschütze linken Schläger und andersrum oder sowas in die Richtung. Also ich habe es jetzt da in Wolfsburg so eine Neigung reinbekommen in die Eisarena bis Mittwochabend. Ist, glaube ich, schwer. Also auch da Mittwoch Spiel 2 zwischen dann Wolfsburg und Mannheim. Die Möglichkeit für die Adler Mannheim in 2 Spielen ins Finale einzuziehen. Du hast ja schon gesagt, glaubst du, dass Wolfsburg diesem ersten Spiel nachtraut? Ich kann mir auch, eine Best-of-3-Serie. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Wolfsburg 2 gewinnt. Es ist schwer vorstellbar, dass Wolfsburg 2 gewinnt. Das ist natürlich trotzdem möglich, weil sie auch in der Hauptrunde schon gezeigt haben, dass sie mit Mannheim mithalten können. Und jetzt das in dem Spiel auch noch mal wieder gezeigt haben. Also nochmal mehr Effizienz. Ja, dann geht der Stil oder dann geht die Idee, Spielidee auf und sie gewinnen das Spiel. Oder sie haben eine gute Chance, es zu gewinnen. Insofern haben wir da, glaube ich, 2 sehr interessante und spannende Spiel-Zweie. Sagt man das so? Zweimal Spiel, die 2 Spiel-Zweie. Die Spiele-Zwei. 2 Spiele-Zwei. Egal. Spiel-Zwei zwischen Ingolstadt und Berlin und zwischen Wolfsburg und Mannheim am Mittwochabend. Martin, vielen Dank.
Gerne, gerne. Ich sage danke für die Einladung und ich freue mich auf Mittwoch. Schauen wir mal, was rauskommt.
@Banditendog, der Twitter-Handle von Martin, und ihr lest ihn unter anderem in der Eishockey-News, und uns hört ihr dann ja spätestens nach Spiel 2 wieder Roundtable, möglicherweise am Donnerstag, müssen wir erstmal schauen, aber hinten raus die Woche natürlich immer Roundtable und die Dailies, wenn es was zu besprechen gibt. Danke Martin, danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus.